Radio Igel, deine Geschichte.
Willkommen bei Radio Igel im Science Garden, Wirtschaft made in Styria, dem Podcast, der die Wirtschaftsgeschichte auf den Punkt bringt. Wir schauen zurück, um besser zu verstehen, was die Wirtschaft heute antreibt. Wirtschaft betrifft uns alle, ob bei der Frage, was produziert wird, wie wir arbeiten oder auch wie wir leben.
Wir sind Ilva und Hanna und heute bei uns im Studio Herr Universitätsprofessor Dr. Thomas Krautzer. Er hat Geschichte und Germanistik studiert und heute sprechen wir mit ihm über die Entwicklung der Wirtschaft, besonders hier bei uns in der Steiermark. Herzlich willkommen, Herr Professor.
Danke für die Einladung.
In GW, Geografie und Wirtschaftskunde, haben wir schon einiges über Handel, Produktion und Zölle gelernt. Aber woher kommt das eigentlich alles? Wie ist Wirtschaft überhaupt entstanden? Was hat sich im Laufe der Geschichte verändert und was können wir daraus für die Zukunft lernen?
Naja, das ist eine sehr große Frage über sehr viel Zeit, aber fangen wir mal so an. Ihr habt sicher auch schon das Wort Ökonomie für Wirtschaft gehört. Das kommt aus dem Griechischen und heißt eigentlich sein Haus gut bestellen, die Regeln der Hauswirtschaft gut zu verstehen. Und da sagt eigentlich schon vieles. Am Anfang hat sich eigentlich alles darum gedreht, seinen Lebensunterhalt irgendwie zu bestreiten. Aber wenn man sich weiterentwickeln wollte, dann hat man mehr gebraucht. Das hat insbesondere auch mit der Wanderbewegung der Menschen zu tun. Ja, sie sind dann in Gegenden gezogen, die nicht so freundlich waren und dann haben sie viele Dinge gebraucht, die sie selber nicht herstellen konnten. So, und wenn ich das selber nicht habe und ich brauche es von einem anderen, wovon reden wir? Beispielsweise Werkzeuge aus Metall, Eisen oder Salz. Salz, das ich dringend auch zum Konservieren von Nahrungsmitteln brauche und ich habe es nicht, dann brauche ich es von jemandem. Und der will natürlich was dafür haben. Und so kommen wir in die erste Wirtschaft, die Tauschwirtschaft. Und so sind die Dinge dann immer weitergegangen und sind natürlich komplexer geworden bis heute.
Und wie war es bei Ihnen persönlich eigentlich? Seit wann und warum interessieren Sie sich für Wirtschaft? Was fasziniert Sie an dem Fach?
Eigentlich ist bei mir die Faszination während des Studiums gekommen. Vorher war ich eigentlich von meiner Familie her bedingt nicht so wirtschaftsaffin. Und dann waren es vor allem zwei Fragen, die mich so beschäftigt haben, fasziniert haben. Das eine, dass Wirtschaft ganz offensichtlich die Basis für Lebensqualität ist, für Entwicklung, dass die Menschen aus Armut kommen. Früher hat man auch gesagt, die Menschen stehen dann in Brot und Arbeit. Und letztendlich über das hinaus natürlich Fragen wie Gesundheit, Kultur, alles das setzt eine gute und funktionierende Wirtschaft voraus. Und ich habe mein Studium in einer Zeit absolviert, als in Österreich auch Arbeitslosigkeit relativ hoch war. Und man hier schon sehr persönlich gemerkt hat, wie wichtig das ist. Und der zweite Punkt, der mich fasziniert, ist die enorme Kreativität und die Innovationskraft, die dann letztendlich in der Wirtschaft hier steckt.
Wirtschaft in der Geschichte. Wenn wir an die Vergangenheit denken, welche Rolle spielte der Handel früher, zum Beispiel im Mittelalter oder in der Antike? Und ab wann wurde Geld dabei so richtig wichtig?
Im Prinzip, der Handel, das ist ja der Tausch von Gütern. Und der Handel stand somit direkt mit der Produktion auf einer Ebene. Das ist sehr, sehr früh hier gekommen. Das Problem, das die Menschen mit dem Handel gehabt haben, war, dass wenn man beispielsweise ein Ding gegen ein anderes tauscht, ja, zum Beispiel Ziegen gegen Salz, dann ist das eigentlich ziemlich unpraktisch, wenn ich ständig irgendwo Ziegen mithaben muss, um irgendetwas eintauschen zu können. Jetzt hat man sich dann überlegt, wie kann ich das ändern? Nämlich erstens, es war unpraktisch und zweitens, wie schaffe ich das über große Distanzen? Vielleicht war das Salz weit weg. Wie soll ich eine ganze Ziegenherde dann zum Salz bringen? Ja? Und dann war das eine der wirklich großen Intelligenzleistungen der Menschen, dass sie Geld erfunden haben. Und letztendlich, was heißt das Geld? Was brauche ich dazu? Das Erste, ein kleines Fremdwort, wir nennen es eine Konvention. Was steckt dahinter? Das ist die Akzeptanz, dass hinter irgendetwas tatsächlich ein Wert ist, ja, der Glaube. Wenn ihr jetzt eure Brieftasche aufmacht und einen Geldschein rausnehmt, was ist denn der Wert eigentlich von dem Geld? Es ist Papier. Aber ihr glaubt daran. Natürlich auch, weil dahinter, und das ist das Zweite, eine Garantie steckt. Irgendjemand sorgt dafür, dass, wenn man den Geldschein hier nimmt und beispielsweise zu einer Bank geht, dass man wieder was rausbekommt. Oder wenn man in ein Geschäft geht, dass man in einer gewissen Relation dafür etwas bekommt. Aber dafür quasi Übereinkunft und auf der anderen Seite brauche ich irgendwo eine Garantie dafür. Dann funktioniert es. Und dann ist aber relativ egal, ob ich dafür ein Papier habe. Früher hat man dafür auch Muscheln verwendet. Oder man kann irgendeinen Gegenstand nehmen, wo man sagt, und das gilt jetzt für 2010. Ja, und dieses Geld, das hat sich dann entwickelt. Wir kennen zwei unterschiedliche Geldformen. Das eine nennt sich Fiat-Geld. Es werde. Warum? Ihr habt wahrscheinlich gar nicht mehr so viel Geldscheine. Ich kann mir vorstellen, dass ihr eher am Handy was aufgebucht habt. Ja? Das kann man mehr werden lassen. Über einen Kredit kann ich dann plötzlich mehr Geld schaffen. Es werde. Ja, plötzlich ist aus nichts, mache ich mehr. Wieder mal so eine Erfindung der Menschen. Und das Zweite, der Fachbegriff ist dann das Kurrentgeld. Da hat man früher versucht, beispielsweise mit wertvollen Metallen, ja, mit so einem Goldstück, ziemlich genau mit dem Wert des Metalls den Wert darzustellen, der da drinnen war. Man hat dann natürlich versucht, Goldmünzen zu fälschen und so. Das wäre ja nicht der Mensch, wenn er nicht gleich auf solche Ideen hier kommt. Aber wichtig zu verstehen ist, auch wenn die Dinge ganz, ganz, ganz kompliziert werden. Also über Geld könnte man jetzt Stunden reden. Aber wichtig ist, dahinter steht immer eine Ziegenherde und der Glaube daran, ja, dass genug Ziegen da sind. Weil wenn dann der andere das Gefühl hat, jemand fängt mit mir Tauschen an, aber der hat ja alle seine Ziegen schon längst verjausnet, da gibt es ja gar keine Ziege mehr, dann wird er irgendwann diese Akzeptanz auflösen und sagen, ja, Moment einmal, ja, das geht jetzt nicht. Und das sehen wir heute auch. Viel komplexer, aber wenn ein Staat mehr Geld hat als Wirtschaftsleistung dahinter, dann wird das Geld einfach weniger wert. Weil, das kann man sich ganz einfach vorstellen, weil einfach nicht mehr so viele Ziegenherden da rum sind.
Man hört heute oft Begriffe wie Lieferketten oder globale Produkte. Das klingt ganz schön kompliziert. Was genau sind Lieferketten und wie haben sie sich entwickelt? Gab es so etwas wie eine Lieferkette auch schon früher? Oder ist das ein modernes Phänomen?
Also eigentlich eher ein modernes Phänomen und ich werde gleich sagen, warum. Aber jetzt zunächst, was ist eine Lieferkette? Das ist sehr einfach. Es gibt Produkte, die bestehen aus mehreren Teilen. Das kann jetzt ein Unternehmen alleine herstellen oder dieses Unternehmen sagt, nein, der Teil 1 produziert die Firma 1, Teil 2 produziert die Firma 2, 3 und so weiter. Man holt dann alles zusammen, macht aus dem ein fertiges Produkt und die Firma bringt es dann auf den Markt. Ganz klassisch heute Automobilindustrie. Ja, von überall hole ich mir die Teile, irgendjemand macht das fertige Auto und bringt es dann auf den Markt. Das ist eine Lieferkette, in der ein Unternehmen aber am Ende die Verantwortung hat und das Ganze steuern muss. Warum war das früher so nicht üblich? Aus zwei Gründen. Erstens, Transport war enorm kompliziert und enorm teuer. Das heißt, diese ganzen Teile von irgendwoher zu bekommen, das war nicht so einfach. Und der zweite Punkt, du musst ja es überall steuern. Jetzt stellt euch einmal vor, ihr habt ein bisschen einen komplexes Produkt, einen komplexen Bauteil, da braucht ihr die andere Firma einen Bauplan für das Ganze. Und die andere Firma muss ja wissen, wann wie viel von etwas produziert wird, damit es dann an die nächste Firma geliefert wird. So, dazu brauche ich aber Information. Jetzt stellt euch einmal vor, wie soll denn das Ganze funktionieren, wenn ich kein Telefon kenne? Die Zeiten hat es gegeben, ja. Wenn ich kein Fax habe, wenn ich keinen Computer habe. Ja? Also das war deswegen früher kaum zu bewerkstelligen und hat auch nicht viel Sinn gehabt, In ein paar Industrien hat man es schon erkannt, zum Beispiel in der Metallindustrie, wo die Ersten dann das Erz gewonnen haben. Die Zweiten haben dann aus dem erschmolzenen Erz Stahl gehämmert. Ja, das schon, aber sonst nicht früh. Was ist der Vorteil von dem Ganzen? Warum macht man eine Lieferkette? Das hat auch wieder zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass wir sehen, wenn sich ein Unternehmen auf einen Teil spezialisieren kann, dann sind sie meistens in der Qualität besser und können dann auch günstiger produzieren, weil sie mehr von dem einen hier produzieren können. Und das Zweite, muss man auch sagen, man kann dann auch Regionen nutzen, wo grundsätzlich die Produktion günstiger ist. Das heißt, mit so einer Lieferkette werde ich qualitativ besser und günstiger. Deswegen macht man es. Und jetzt kommt das große Aber. Das ist sehr kompliziert, ist über viele Länder manchmal drüber und dann gibt es Probleme. Viele Probleme. Politische Probleme, wenn die Waren nicht mehr so frei fließen können. Es gibt Probleme beispielsweise mit Naturkatastrophen. Ein Vulkan bricht aus, ein Schiff stellt sich im großen Suezkanal quer, können alle anderen nicht mehr fahren oder irgendwo im Informationssystem haben wir ein Problem drinnen und dann brechen Lieferketten ein. Ja, und dann wird nichts mehr billig und nichts mehr einfach. Dann wird es kompliziert und dann weiß man, vielleicht hat man da und dort schon zu viel.
Jetzt kommen wir in die Gegenwart und zu unserer Region. Warum ist die Steiermark heute ein starker Wirtschaftsstandort? Welche Bereiche sind besonders wichtig? Industrie, Tourismus und Forschung.
Da stelle ich euch eine Frage zurück. Wenn ihr jetzt diese steirische Wirtschaft wie einen Kuchen seht, ja, und alles können wir dann wie ein Kuchenstück anschauen. So. Ganze Kuchen ist 100%. Und wenn ihr ein Kuchenstück rausschneide, dann habe ich halt drunter die Prozent. Wie viel glaubt ihr, hat denn eigentlich der Tourismus in der Steiermark am Prozent? Wie groß ist denn dieses Kuchenstück?
So mal ganz ins Blaue geraten. Das Erste, was mir einfällt, würde ich so sagen, 70-80%.
70-80% von 100?
Ja.
Also das ist 3/4 von der ganzen Wirtschaft, da macht der Tourismus. Ah, spannend. Und was sagt dir dein Bauch?
Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist weniger. Also vielleicht so 30%.
30%. Das sagen nicht so viele. Also ich mache diesen kleinen Test mit relativ vielen Leuten. Da sind wir schon viel öfter dran. Ja, die meisten Leute sagen so 25-30%. Tatsache ist, es sind 4%. Das heißt, die Leute haben ein ganz ein falsches Gefühl. Warum? Weil alles ist wichtig. Ja? Der Tourismus ist wichtig, die Landwirtschaft ist wichtig und so weiter. Aber das Spannende ist, oft denken die Leute so ein bisschen anders, als es dann am Ende wirklich ist. Wenn wir jetzt diesen Kuchen anschauen, denn das größte Kuchenstück, das ist tatsächlich die Industrie und der Bau, das ist dann der produzierende Sektor, Energie kommt noch rein, das sind so 35%. Also über ein Drittel. An der nächsten Stelle ist dann schon, denkt man oft nicht dran, der öffentliche Bereich. Weil wir haben ja die Spitäler. Wir sind ja hier. Wir haben die Bildungsorganisationen. Das ist ja auch eine Wertschöpfung, die gerechnet wird. Ja. Verwaltung ist ein bisschen weniger. Aber da reden wir von 21%. Und dann kommen Handel und so weiter und die anderen. Ja. Und der Tourismus ist ein wichtiger Teil, aber nicht so wichtig, wie viele Leute das hier glauben. Und wenn wir dann sehen, gut, Produktion, der produzierende Sektor ist eigentlich jener Bereich, der ganz besonders wichtig ist, hier in der Steiermark, dann muss man sich noch einmal kurz überlegen, was ist denn für diese Produktion besonders wichtig? Und da sehen wir, Produktion heute hat natürlich sehr, sehr viel mit Technik zu tun. Also eine gute Produktion, die läuft nur, wenn man von den Prozessen her, wie etwas produziert wird, bis hin, was produziert wird, einfach in der Technik sehr, sehr gut ist. Wir brauchen heute viel Innovation, also viel Neues, weil die ganze Welt möchte produzieren und die ganze Welt ist extrem gut. Und die USA sind gut und China ist gut und Asien ist gut, alle sind gut. Ja? Und irgendwie, um da dabei zu bleiben, da muss man schon viel Hirnschmalz reinbringen und hier sehr innovativ sein. Und dann dafür ist wieder sehr, sehr notwendig dieser sogenannte MINT-Bereich. Von dem habt ihr sicher gehört, nicht? Also das ist Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Also wir haben einmal eine Umfrage gemacht bei den Betrieben, wie jetzt, wenn sie neue Leute brauchen, wie so ein bisschen das Verhältnis ist zwischen Technik, Nicht-Technik. Und das ist bei der Industrie tatsächlich 3/4 aller neuen Jobs, die ausgeschrieben werden, haben einen technischen Hintergrund und 1/4 haben keinen technischen Hintergrund. Also da merkt man schon. Und Technik ist aber alles drunter. Ja, ob ich jetzt handwerkliches, technisches, also eine technische Ausbildung mache oder ob ich dann ein Studium mache, da ist alles sehr, sehr wichtig. Und wir sehen das auch bei der Forschung. Ja, Innovation braucht auch Forschung dahinter. Da sind wir in der Steiermark ziemlich weit vorne, also vom Verhältnis her, wie viel von der Wirtschaftsleistung in Forschung und Entwicklung ausgegeben wird. Da sind wir sogar in Österreich erster Stelle, sind über 5%. Und dort ist es aber auch so, dass wirklich 3/4 von den Privaten kommen, also von den Unternehmungen und dort am meisten von der Industrie und 1/4 dann von der öffentlichen Hand, wo natürlich sehr, sehr viel auch im Bereich der Universität dann hier gemacht wird.
Wir leben in einer Zeit voller Veränderung, Digitalisierung, neue Technologien und Nachhaltigkeit. Welche Innovationen entstehen aktuell in der Steiermark und wie verändert sich die Arbeitswelt?
Es passiert enorm viel. Derzeit an unterschiedlichen Innovationen und sehr, sehr viel an Wandel. Wobei man einfach auch davon ausgehen muss, umso mehr jetzt an Innovationen, Forschung gemacht wird, umso mehr kann man dann auch anstoßen an weiteren Dingen. Das ist fast so wie bei einem Schneeball, wo einmal ein kleines Bällchen ins Rollen kommt und dann wird das Bällchen immer größer und zum Schluss wird es dann fast eine ganze Lawine. Und da kann man beispielsweise mit ganz was anderem anfangen, wo die Leute nicht gleich daran denken, Nahrungsmittel. Enorm viel wird hier beispielsweise im Bereich auf der einen Seite Gesundheit, auf der anderen Seite aber auch Genuss geforscht, Innovation betrieben. Das ist zum Teil auf kleineren Rahmen, wo auch kleinere Betriebe hier Neuigkeiten anbieten. Das ist aber auch im großen Bereich. Und ihr werdet mit Sicherheit schon in der Klasse diskutiert haben bei der Frage Fleisch, ja oder nein, keine Fleischprodukte, Nahrungsergänzungen, Vitamine etc. Auch das ist alles eine Fragestellung, die hier abgeweitet wird. Also von ganz klassisch bis hin zu sehr modern. Dann ein nächster Bereich, wo wir sehr, sehr viel machen müssen, ist der Energiebereich. Viel von der Energie, die wir alle brauchen, ja, dass euer Computer da läuft, dass wir da diese Aufnahme machen können und so weiter, kommt noch immer aus einem sogenannten fossilen Hintergrund. Das heißt, da ist Erdöl, Erdgas, solche Dinge dabei. Da stoßen wir sehr, sehr viel CO2 aus. Und das hat sich ja inzwischen schon herumgesprochen. Das ist überhaupt nicht gut für unser Klima. Da sollte man dann woanders hinkommen. Nur leichter gesagt als getan. Ja. Da brauchen wir sehr, sehr viel Innovationen, dass wir auf der einen Seite in erneuerbare Energien kommen. Das kennen wir. Photovoltaik, Windkraft, auch andere Bereiche. Aber das Problem, das wir da haben, die Sonne scheint oft dann, wenn wir nicht die Energie brauchen und umgekehrt, der Wind bläst auch nicht immer. Was machen wir in der Zeit dazwischen? Und da geht es dann um die Frage Leitungen, Speichermöglichkeiten und da ist richtig viel an Innovation notwendig. Und natürlich, wahrscheinlich wird das auch massiv diskutiert, die ganze Frage von Digitalisierung und dieses Schlagwort, das heute so viele verwenden, die sogenannte künstliche Intelligenz. Wobei ich mit dem zweiten Teil nicht so eine große Freude habe, weil ich glaube, dass Intelligenz schon etwas ist, das sehr spezifisch menschlich ist. Also ich habe es im Prinzip mit Rechenoperationen bei riesigen Datenmengen zu tun, die am Ende des Tages so ausschauen, als ob die Maschine dahinter intelligent wäre, aber tatsächlich ist es immer noch eine vom Menschen programmierte Maschine. Da wird sich viel ändern, keine Frage, aber es hat sich ja schon wahnsinnig viel geändert. Ja. Seht ihr irgendwo noch ein Büro, wo jemand in eine Schreibmaschine hineintippt?
Nein.
Gibt es irgendwie noch jemanden, der auf einen Steno-Block ein Diktat entgegennimmt? Wisst ihr überhaupt noch was das ist? Ja, früher.
Eher nicht.
Es ist eine eigene Kurzschrift, die man entwickelt hat, damit, wenn jemand einen Artikel, einen Brief schreibt, die Assistenz im Büro dann hat so schnell mitschreiben können und dann ist sie zur Schreibmaschine gelaufen oder eher und hat dann da hineingetippt. Ja, kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen. Heute sprichst du es direkt, das kannst du sogar ins Mobiltelefon hineinsprechen, wird dir das meistens schon in eine relativ gute Sache dann hineingeschrieben. Und wer pflügt heute noch mit Ochsen den Acker? Niemand mehr. Also das heißt, wir haben ja schon enorme Veränderungen gehabt. Ja, wir leben jetzt in einer weiteren Veränderung. Jetzt kommt das große Aber. Digital kann man nicht essen. Auf digital kannst du nicht sitzen. Mit digital kannst du nicht fahren. Also das heißt, du brauchst die Dinge. Ja, also ich glaube, wenn es digital ist, wirst du irgendwann verhungern. Das heißt, das ist ein gewisser Trost. Wie die Dinge hergestellt werden, das verändert sich schon. Aber was hergestellt wird, das bleibt ziemlich ähnlich, ziemlich gleich.
Wirtschaft ist heute weltweit vernetzt. Länder arbeiten zusammen, aber es gibt auch Spannungen. Warum ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Ländern so wichtig? Hat die Politik zum Beispiel in den USA auch Einfluss auf uns in Europa und in Österreich?
Ja, das sind zwei Fragen in einem. Ich gehe jetzt einmal auf die erste Frage. Warum ist eigentlich internationale Vernetzung so wichtig? Der erste und wesentlichste Grund ist, wir haben unendlich viele Bedürfnisse, aber wir können diese Bedürfnisse natürlich nie mit all jenen Dingen befriedigen, die wir vor Ort haben. Es gibt Rohstoffe, es gibt Produkte, inzwischen auch Dienstleistungen, die wir vor Ort nicht erreichen könnten. So, das heißt, dass es schon interessant ist, von jenen, die das haben und die das können, diese Produkte zu bekommen. Das Zweite, wenn die das ganz besonders gut können, sind diese Produkte meist auch günstiger als das, was wir herstellen könnten, was ja, wenn wir jetzt einmal Konsumenten sind, nicht ganz so unspannend und unpraktisch ist, etwas Gutes auch einmal günstiger zu bekommen. Das ist so ein zweiter Punkt. Und der dritte Punkt, jetzt drehe ich es um, nicht nur wir wollen was, sondern wir haben etwas, wir haben Produkte, aber vielleicht haben wir zu wenig Konsumentinnen und Konsumenten. Dann wollen wir ja unsere Produkte woanders hinbringen. Oder andere haben das Bedürfnis nach unseren Produkten, dann wollen wir es rausbringen. Jetzt nur ein Beispiel. Die steirische Industrie, von der wir schon gesagt haben, die ist nicht ganz unwichtig für das Land. Was glaubt ihr, wie viel Prozent, jetzt sind wir schon wieder bei diesen schrecklichen Prozent, ja, aber wie viel davon rausgeht in den Export, raus aus Österreich?
Ich denke, es ist ein bisschen mehr, vielleicht so 60%.
Dann sage ich einfach mal das, was du vorher gesagt hast, Ilva, dann sage ich 30%.
Ja, das ist so mit dem Raten. Zuerst ist man viel zu hoch und dann geht man runter, gell? Dann ist es ein bisschen zu tief. Nein, es sind über drei Viertel, über 75% geht in den Export. Das heißt, wenn wir jetzt hergingen und sagen würden, alle Grenzen zu, wir machen das nicht mehr, ja, dann könnten viele Industriebetriebe irgendwo schon im Februar oder im März zusperren, weil für den Rest des Jahres hätten sie dann keine Abnehmer mehr. Das heißt, für unser Verständnis vom Wohlstand sind freie Grenzen besonders wichtig, weil wir ja nur klein sind. Wir haben 9 Millionen Einwohner in Österreich, das ist eh viel, aber wenn man denkt, China hat 1,3 Milliarden und Indien hat 1,4 Milliarden, und das drittgrößte Land von Einwohnern her auf dieser Welt, das wäre dann die USA, und die haben so ungefähr 340 Millionen. Ja, ja, das sind so die Größen, da sind dann die Neuen nimmer mehr so viel. Und wenn ich dann doch mit einem gewissen Wohlstand mitspielen möchte, dann brauche ich das auch. Jetzt ein bisschen Geschichte. Immerhin mache ich ja einiges dort. Wir haben schon die historische Erfahrung, dass immer dann, wenn die Welt sich abschottet, die Grenzen schließt und eigentlich die Waren nicht mehr fließen lassen möchte, das sind dann die Zeiten, wo wir eigentlich in Spannungen oder im schlimmsten Fall sogar in Richtung Krieg gehen. Weil die Menschen dann das Interesse aneinander verlieren und die schlechten Eigenschaften dann nach vorne kommen. Und vielleicht habt ihr das im Geschichtsunterricht schon gemacht, die große Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre, wo wir dann ja weltweit genau das gemacht haben, Grenzen runter. Jeder hat gesagt, ich zuerst. Jeder hat gesagt, mein Problem löse ich mit mir selbst. Und was war die Folge? Die ganze Welt ist in einer Spirale nach unten gegangen. Und in manchen Ländern haben wir dann fürchterliche Diktaturen gehabt, wie in Deutschland beispielsweise die Nazi-Diktatur. Und am Ende waren wir dann in einem Krieg. Also das mag vielleicht nach vorne hin so toll klingen, jeder für sich selbst, ist aber am Ende nichts, was die Menschheit wirklich weiterbringt.
Wir haben in GW Geografie und Wirtschaft eine Frage gestellt bekommen, die ich Ihnen auch sehr gern stellen würde. Wenn es eine Sache an der Wirtschaft gibt, die Sie verändern könnten, was wäre es?
Ui, das ist eine wirklich große und schwierige Frage. Vielleicht ein bisschen mehr grundsätzliche Verantwortung für das Gesamte. Wirtschaft hat schon die Tendenz, das, was jedes Unternehmen macht, ja, es muss ja auch am Markt überleben und nach vorne kommen, aber schon sehr isoliert zu betrachten. Und die eigenen Probleme sind halt die zentralen Probleme und ich will nicht so weit rausschauen. Das wäre etwas, das würde ich mir wünschen und das würde ich auch für notwendig erachten, dass man hier doch einen weiteren Blick hat und manchmal auch im Weiteren etwas mehr auch an Verantwortung übernimmt. Ich würde aber nicht so weit gehen, um den Unternehmen alle Verantwortungen aufzubürden. Dafür ist schon Staat, dafür ist schon Politik da, dass die auch Rahmenbedingungen setzen und diese auch ordentlich kontrollieren. Und ich bin absolut für Märkte aus vielen Gründen, aber wir wissen auch aus der Geschichte heraus, Märkte und eine Marktwirtschaft braucht Regeln und auch Grenzen. Und die sind von der Politik zu setzen und die sind auch einzuhalten. Und wenn sie nicht eingehalten werden, dann muss es eben dann auch Sanktionen geben.
Eine Frage hätte ich noch. Und zwar, hat die Politik zum Beispiel in den USA auch Einfluss auf uns in Europa und in Österreich?
Ja, selbstverständlich. Einen großen Einfluss, weil wir uns über viele, viele Jahrzehnte, eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg, gemeinsam entwickelt haben. Dementsprechend groß sind die Verflechtungen. Ist das jetzt gut oder schlecht, was hier passiert? Ich fange einmal mit dem an, was vielleicht sogar gut sein kann. Nämlich, dass wir in Europa ein bisschen mehr darauf gestoßen werden, dass wir uns schon auch um uns selbst kümmern müssen und in Europa nicht alle Nationalstaaten allein für sich, weil dann werden wir nämlich genau nirgendwohin weiterkommen, sondern dass wir an dieser tollen Institution einer Europäischen Union weiterbauen und diese wirklich zu einem Punkt bringen, wo sie dann besser funktioniert. Ich weiß, dass es sehr, sehr viele Kritikpunkte hier gibt, viele auch zu Recht. Aber wir werden genau diese eine Union haben. Und wenn die nicht funktioniert, wird es keine zweite geben. Und das sollten wir uns bei aller Kritik dann immer überlegen. So, das andere, was nicht so gut ist, das habe ich schon mit der Frage der internationalen Verflechtungen hier erklärt. Wenn jetzt Länder in diesem komplizierten Geflecht anfangen, eigentlich nicht dadurch, dass sie bessere Produkte auf den Markt bringen und im Wettbewerb besser sind, sondern durch politisches Drangsalieren. Ja, also im Englischen nennt man das auch Bully on the Schoolyard. Also so dieser Typ, der dann im Schulhof die anderen malträtiert. Ja. In dieser Art und Weise dann diese Verflechtungen anfängt zu ändern, oft zu zerstören, dann ist die Möglichkeit, dass daraus eigentlich für alle Beteiligten, und das muss man immer wieder sagen, das wird auch für die USA letztlich nicht gute Folgen haben. Und wir sehen ja schon auch die ersten. Aber dass das für alle Beteiligten eigentlich schlechter wird, als es vorher war, diese Gefahr ist sehr, sehr groß. Natürlich muss man jetzt auch eines sagen, man muss sich in einem internationalen Handelssystem schon auch anstrengen. Aber ich sehe das ein bisschen so wie in der Leichtathletik. Ja, wenn ich jetzt einen 800-Meter-Lauf habe und irgendjemand läuft vor mir, dann ist es ja eigentlich nicht besonders gescheit und fair, wenn ich jetzt sage, man soll dem unbedingt ein Bein stellen, damit er auf die Nase fällt, weil dann sind wir ja so quasi gleich auf. Da muss ich halt auch ein bisschen mehr trainieren und da muss ich halt auch ein bisschen schneller laufen. Ja? Und man glaubt, dass man dann mit dem Einfachen, mit solchen Zollschranken oder dass ich Handelsabkommen unvorteilhaft mache, dass ich mir dann Vorteile erarbeite, das mag sein, aber quasi auf weite Sicht wird es nicht viel bringen und ist ziemlich kurzsichtig.
Und zum Schluss möchten wir natürlich auch wissen, welche Chancen bietet die Wirtschaft jungen Menschen heute und was hat das mit MINT zu tun?
Also ich glaube, dass die Wirtschaft nach wie vor ganz tolle Perspektiven bietet in der Region. Wir sehen, dass auch beispielsweise handwerkliche Berufe oder handwerkliche Unternehmen ganz tolle Chancen haben, aber das gilt auch international für die ganze Welt. Also wenn ich früher gesagt habe, 3/4 aller Unternehmen, die sind ja in der Welt tätig, dann brauchen sie auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ihnen in die Welt gehen. Wenn ich also jetzt ein junger Mensch bin, der die Welt kennenlernen möchte, der rausgehen möchte, der das alles mitmachen möchte, dann ist das eine hervorragende Möglichkeit, sich entfalten zu können. Natürlich, und jetzt sind wir wieder bei dem, was ich früher gesagt habe, woher beziehen die Unternehmen die Ideen für die Produkte? Wie werden die Produkte hergestellt? Das hat sehr, sehr viel mit Technik zu tun. Und inzwischen über die Digitalisierung kriegt man die Technik auch in Bereiche hinein, wo man früher gedacht hat, ich brauche keine Technik. Ja. Es geht nicht mehr. Du musst dich mit den Dingen auseinandergesetzt haben. Und da ist es schon so, dass wenn ich in meiner Ausbildung wirklich Lust und Liebe für Naturwissenschaft, technische Fragestellungen, für die Informatik. Ich sehe in der Früh auf der Bushaltestelle leider Gottes nur noch ganz wenige junge Menschen, die miteinander reden. Ich sehe sie meistens in so ein Kästchen hineinstarren und bei Fingerübungen, also ganz heftig mit dem Daumen. Ja. Man wendet es an, aber eigentlich, ich soll doch wissen, was dahinter ist. Ich soll es ja als Werkzeug. Und da sehe ich auch ein bisschen die Gefahr, wenn wir uns zu wenig um MINT kümmern, dass wir eigentlich immer mehr von unseren Werkzeugen beherrscht werden, anstatt dass wir sie als Werkzeuge einsetzen. Also das ist ein ganz wichtiger Bereich. Ja, und wenn ihr dann fragt, naja, aber MINT ist ja so anstrengend, oder findet ihr eigentlich diese Gegenstände als anstrengend oder seid ihr eh komplett dabei?
Ich finde halt schon die Fächer quasi, die in MINT stecken, sind schon cool und es ist quasi interessant, damit zu arbeiten. Aber es ist halt wirklich für mich ein wenig anstrengend, ja.
Und was wird es leichter machen?
Dadurch, dass ich mir selber in beispielsweise Mathematik ein bisschen schwerer tue, macht es für mich das Ganze ein wenig anstrengender. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dann beispielsweise Naturwissenschaften finde ich jetzt nicht so schwierig oder nicht so anstrengend. Oder Mathematik eher schon. Also es ist verschieden.
Also ich habe letztens mit einer Dame ein ganz interessantes Gespräch geführt, die ihrem Beruf der Frage gewidmet hat, wie kann man eigentlich Mathematik besser den Kindern beibringen? Und das war ein hochspannendes Gespräch. Und ich glaube, das wäre übrigens toll für einen weiteren Podcast. Aber ich glaube, auch da sollte man innovativ sein. Ja, also wenn man schon merkt, gut, das ist ja spannend, das ist interessant, aber da gibt es ein paar Dinge, da hat man vielleicht sogar ein bisschen Angst oder man tut sich etwas schwer, dann sollte man genau dort reingehen und sich überlegen, vielleicht kann man da doch ein paar Dinge anders machen, um so ein bisschen die Begeisterung für diese Fragestellungen da nach vorne zu bringen.
Vielen Dank, Herr Professor Krautzer, für Ihre spannenden Einblicke in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft der Wirtschaft.
Radio Igel, deine Geschichte.